Gut, ja, dann gut, können wir starten. Schönen guten Tag zur Vorlesung Rechenagentur die Woche. Was haben wir also letzte Woche geschafft? Letzte Woche haben wir uns also nochmal intensiv auseinandergesetzt mit den Eigenschaften superskalarer Architekturen. Insbesondere, wie können wir das Problem in den Griff bekommen von Right After Read und Right After Write Hazards. Und wir haben gesehen, es gibt also da zwei Ansätze. Na, das war letzte Woche noch. Das nochmal mit der Scoreboard-Architektur hatten wir vorletzte Woche gemacht. Dann haben wir nochmal diese Thomas-Solo-Architektur behandelt. Bei Thomas-Solo war die besondere Eigenschaft, dass es diese Reservierungsstation gibt und dort die Technik des Registerumbenennens angewandt wird. Also das heißt, von allen Daten, die benötigt werden, beziehungsweise die eine Quelle für einen späteren Write-After-Read-Hazard werden könnten, zieht man sich schon mal eine Kopie, sicherheitshalber, und arbeitet dann eben auf dieser Kopie. Ja, und dann haben wir uns nochmal angeguckt, das ging dann schon ein bisschen in die Modellierung mit rein, das wird dann auch noch Thema des Anfangs von Kapitel 2 sein, aber ich habe es jetzt hier schon mal vorgezogen, weil es an der Stelle eben ganz gut gepasst hat, das Ganze bei den Pipelines damit unterzubringen. Ja, da haben wir uns also diese drei Modelle da angeguckt, um die optimale Pipeline-Tiefe auszurechnen. Und diese Modelle unterschieden sich dann nacheinander in der Reihenfolge dadurch, inwieweit die Technologie mit berücksichtigt wurde oder eben nur die Architektur wie das Modell 1. Ja, damit sind Sie jetzt also sozusagen fit und wissen, wie eine Ausführungseinheit in einem modernen Mikroprozessor arbeitet, wie die Pipelines strukturiert sind und so weiter. Und wir gehen jetzt ein Stück weiter in der Prozessorarchitektur-Hierarchie und ja, gehen ein Stück weit nach außen und schauen uns jetzt an, wie funktioniert denn eigentlich der Zugriff auf den Speicher und hier insbesondere auf den Cache, also Arbeitsspeicher, gucken wir eigentlich in der Rechenarchitektur nicht mehr an. Das habe ich in der Grundlagenrechenarchitektur gemacht. Und hier konzentrieren wir uns auf den Zugriff des Caches und insbesondere wie der Cache im Inneren ausschaut, weil das ist eine Thematik, die haben wir in der Grundlagenrechenarchitektur nicht so intensiv behandelt. Also ganz klar, neben dem Prozessor ist in einem Rechner das Speichersystem ganz entscheidend für die Leistungsfähigkeit und auch die Kosten, die ich für diesen Rechner aufwenden muss. Tja, in meiner Idealvorstellung, also vielleicht noch mal kurz vorneweg gesagt, das, was jetzt kommt, ist zum Großen. Die ersten 5, 6, 7, 8 Folien sind eigentlich nochmal eine Wiederholung von Gra, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie die Folien nicht alle mehr im Kopf haben. Deswegen ist es vielleicht ganz vernünftig, das nochmal zu machen. In CE1 habe ich ja auch gemacht. Das sind identischen wie in CE1. So, in meiner Idealvorstellung habe ich einen Cache, der bietet ausreichend Kapazität. Die Zugriffszeit kann ständig mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit des Prozessors mithalten. Ja, ist eine Idealvorstellung. Aus wirtschaftlichen und auch aus technischen Gründen ist sowas eben nicht realisierbar. Die beiden Gründe sind auch streng miteinander korreliert. Die technischen Gründe würde heißen, ich bräuchte eigentlich überall SRAMs. Ja, und bräuchte, wie wir dann später sehen werden, auch ganz viele Vergleicher, die kosten dann auch viel Transistoren und damit erhöhen die Kosten. Und also ich kann hier nicht den vernünftigen 20 Megabyte oder 20 Gigabyte SRAM-Cache zur Verfügung stellen. Ein bisschen zu groß. Die Abhilfe ist dann eben eine mehrstufige Speicherhierarchie. Das heißt, in jeder Stufe, die nahe am Prozessor angeordnet ist, habe ich kleinere, aber dafür schnellere Speicher. Und die sind dann letztendlich pro Byte auch teurer als die nächste Stufe. Wenn wir das Ganze fortsetzen würden, landen wir am Ende bei den Bandspeichern und dort ist der aufzuwendende Euro pro Bit sehr günstig, auch bei den CDs zum Beispiel, beim SRAM ist er natürlich wesentlich teurer und beim Register ist er noch teurer. Wichtig ist, dass die Inklusionsbedingung gilt, das heißt, jeder Speicher einer Hierarchiestufe enthält einen Ausschnitt der nächstgrößeren Hierarchiestufe. Das heißt, in den Registern sind Werte gespeichert, die finden sich dann auch im Cache erster Stufe, also erster Ebene, im Cache erster Ebene befinden sich dann Werte, die auch im Cache zweiter Ebene sind. Und auf jeden Fall, gut, bei den Caches ist es vielleicht die Inklusionsbedingung nicht immer vollständig eingehalten, aber auf jeden Fall müssen Sie im Arbeitsspeicher, einen Ausschnitt aus dem Arbeitsspeicher enthalten Sie auch. Und der Arbeitsspeicher enthält letztendlich, was das Programm zum Beispiel betrifft, auch wieder ein Ausschnitt aus dem großen Programm, das was auf der Platte abgelegt ist, zum Beispiel, ne? Wenn ich alles direkt in Speicher reingepasst hat. So, ja, hier sehen wir mal so eine Speicherhierarchie. Es geht also los mit den Registern, D-Flip-Flops zum Beispiel, die den schnellsten Zugriff bieten und die ganz nah am Prozessorkern angeordnet sind, damit die Rechenwerke, die drauf hier arbeiten sollen, möglichst schnellen Zugriff bekommen. Tja, und dann geht es weiter: L1-Cache, L2-Cache, L3-Cache, L4-Cache. Das L steht, das englische Wort für Level, also die Ebene, Ebene 1-Cache und so weiter. Und mittlerweile haben wir eben auch schon L4-Cache. Und dann kommt der Hauptspeicher, also unser DRAM-Speicher. Die hier sind in der Regel alle in SRAM realisiert. Dann kommt eben der Hauptspeicher in DRAM-Technologie. Das heißt, Zugriff wiederum langsamer, aber die Anzahl der Transistoren, die ich benötige zur Realisierung einer einzelnen Zelle, ist wieder geringer. Damit Kosten pro Bit wieder günstiger. Gut, dann dahinter kommen dann die Magnetplatten. Dazwischen kann ich zum Beispiel auch nochmal einen Festplatten-Cache einbauen, um den Zugriff. Die hohe Zugriffszeit auf die Festplatte noch mal etwas abzufedern, indem ich da auch noch mal einen kleinen Speicher mit einbaue, zum Beispiel eben in der Festplatte selbst. Und dann optische Massenspeicher und dann ganz am Ende dieser Hierarchie würden dann eben die Bandspeicher stehen. Ja, schauen wir uns mal ein paar Eigenschaften dieser Speicherhierarchie an. Also aufs Prozessorregister, ganz klar, da muss ich in einem Taktzyklus zugreifen. Wenn ich das nicht könnte, dann wäre der Prozessor, ja, dann wird es dem Prozessor schlecht gehen, sagen wir mal so, ne? Also das ist ja alles dann letztendlich mit Halbleiterelementen realisiert. Gut, jetzt sind die da unten auch, aber eben mit dem entsprechenden Aufwand, sodass dass die Information dort in pro Takt zugegriffen werden kann. Ja, dann sind die natürlich von der Kapazität her auch schon mal beschränkt. Vielleicht bei den RISC-Architekturen, da findet man dann schon mal größere Registersätze bis zum K groß. Und dann der Primär-Cache, ja, für den gilt die Zugriffszeiten 1 bis 3 Taktzyklen. Also nehmen Sie die Werte nicht so ernst. Ich habe die irgendwann mal so, das sind so Größenordnungen, ich habe die alle mal rausgeguckt. Tatsächlich habe ich festgestellt, dass zum Beispiel jetzt, ich kann Ihnen das nachher auch nochmal zeigen, wenn man ins Handbuch reinguckt, zu den Intel-Architekturen, bei der Haswell-Architektur braucht er 4 Taktzyklen, um auf den Primärcache zuzugreifen. Er holt sich aber gleich immer 2 Mikrooperationen da raus und damit kommt er dann auf 0,5, auf 2 Taktzyklen, die er braucht, 1 durch 0,5, also 0,5 Operationen pro Takt. Gut, und ja, die Größen, wir sehen, also je weiter dass man in der Hierarchie nach hinten wandern, umso mehr nimmt die Kapazität eben zu. Bei den Haswell-Architekturen, das ist ein bisschen kleiner, es gab auch in der Vergangenheit auch schon Caches, die größer waren. Das liegt jetzt zum Teil auch daran, dass man, könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt Multicore haben, da muss man schon ein bisschen aufteilen. Und also die haben jetzt 32 Kilobyte, glaube ich, bei den Haswell-Architekturen. Ja, der Sekundär-Cache, also das Ganze nimmt hier zu. Interessant ist vor allem das hier. Ja, das Verhältnis ist doch ziemlich hoch. 40 zu 1 ungefähr der Zugriff beim Primär-Cache zum Hauptspeicher, wenn ich dort 25 bis 40 Taktzyklen brauche. Das heißt also, wenn ich auf den Speicher zugreifen muss, das tut richtig weh. Ja, das tut richtig weh, das wird sich also in der Performance, in der Zeit extrem auswirken und auch im Energieverbrauch. Weil je kürzer die Wege sind zum Speicher, auf den ich zugreifen kann, umso weniger Energie werde ich verbrauchen. Und die Caches hier, die sind ja direkt mit integriert in der Regel auf dem Prozessorchip und folglich sind da die Wege am kürzesten und folglich verbrauche ich dann am wenigsten Energie. So, die Einlagerung von den Daten ins Prozessorregister wird durch den Prozessor veranlasst. Also da spielt die Software eigentlich kaum eine Rolle. Es ne? Also ist nicht, dass es explizite Befehle gibt. Ja, bei den RISC-Prozessoren natürlich schon, aber eigentlich eigentliche Laden selbst wird dann dadurch, dass bestimmte Kontrollsignale aktiviert werden, direkt dann in einem Ruck in der Hardware besorgt. Die Einlagerung von Daten vom Hauptspeicher in Cache und Register geschieht weitgehend durch die Hardware. Ich habe hier nochmal ein bisschen ergänzt, falls der Translation Look-Aside-Buffer ein Hit bietet. Genau, das habe ich noch nicht drin. Ich muss mal die neuen Folien nochmal aktualisieren, habe ich ganz vergessen, habe ich vorhin festgestellt. Weil ein paar Dinge mache ich vielleicht doch mal anders, jetzt dann im nächsten Kapitel mit den Beispielen, die dann kommen werden, also nächste Woche. Deswegen habe ich noch nicht komplett das gesamte Kapitel 1.5 abgelegt, weil ich mir noch ein paar Gedanken machen muss, was ich da vielleicht ein bisschen anders mache. Ja, und also hier, wenn Sie noch sich erinnern, so grob, der Graph, das war eine der letzten Stunden im Hochsommer, Translation Look-Aside Buffer, was macht der nochmal? Ich habe ja, die Speicher sind ja dann in so Pages, in Seiten eingeteilt und diese Seitentabellen sind recht groß. Und die Seitentabellen werden dann auch nochmal gecached. Das macht dieser Translation Look-Aside Buffer, der die Aufgabe hat, eine virtuelle Adresse in eine physikalische Adresse zu übersetzen bzw. der Unterstützung zu leisten. Und wenn der einen Hit liefert, dann heißt es, das Datum ist also schon im Speicher. Und jetzt muss es eventuell noch in den Cache eingeladen werden und das geschieht dann weitgehend durch die Hardware. Da gibt es eigentlich keine expliziten Befehle dafür. Anders sieht es aus, deswegen habe ich diese Ergänzung gemacht. Falls hier ein Miss ist, dann tritt natürlich schon viel stärker das Betriebssystem auf den Plan und dann gilt nämlich der Punkt, der hier als letztes aufgeführt ist. Die Einlagerung von Daten vom Hintergrundspeicher in Arbeitsspeicher, die geschieht weitgehend durch die Software, durch das Betriebssystem. Natürlich auch unterstützt von der Hardware. Die ganzen Tabellen, die dann entsprechend da Informationen zur Verfügung stellen. Ja, aber hier liegt der Schwerpunkt mehr auf der Software, bei den Caches, bei dem Zugriff, Einlagerung von Caches in Register mehr auf der Hardware. Das habe ich nicht von der Software so in der Hand. Ja, es gibt vielleicht gerade mal so einen Cache-Flush-Befehl, dass ich den Cache leeren kann. So, was heißt eigentlich Cache? Ja, wörtlich Depot, Versteck. Aufs Deutsche übersetzt, also ein kleiner, schneller Pufferspeicher angeordnet zwischen den Registern der CPU und den Hauptspeichern. Und die Funktion der Caches ist eben die sogenannte Memory Gap, die Prozessorspeicherlücke bezüglich der erzielbaren Rechenleistung zu überwinden. Es war übrigens nicht immer so. Ne? Also es war tatsächlich in den Anfängen in den 50er, 60er Jahren, also speziell in den 50er Jahren, war eigentlich überhaupt nicht der Problem, der zeitliche Zugriff auf den Speicher das Problem. Tatsächlich war die Logik das Problem. Die Logik war viel langsamer als der Speicherzugriff. Die Kapazität, die war immer ein Problem, die wird wahrscheinlich auch noch in 5 Jahrzehnten ein Problem sein, dass der Speicher immer nie ausreicht. Der könnte immer größer sein. Aber die Zeit war nicht unbedingt das Problem. Ja? Also sowas wie Memory Bound, was wir dann im nächsten Kapitel genauer hören werden, was jetzt eine ganz wichtige Rolle spielt bei Multicore, war damals gar nicht so schwierig. Es war nicht gegeben. Begrenzung der Leistung aufgrund nicht ausreichenden Zugriffs hinsichtlich der Latenzzeit auf dem Speicher. Das hat sich aber radikal geändert. Es ist nicht so, dass auch die Speichertechnologie sich nicht verbessert hätte, aber nicht in dem Maße, wie das für die logischen Schaltkreise, für die und oder Gatter und so weiter der Fall war. Und auf die Art und Weise entwickelte sich dann dadurch, dass der Prozessor über den relativ langsamen Bus, ja, man spricht dann eben auch von Neumannschen Flaschenhals, auf diesen Speicher zugreifen muss, die Bremse hinsichtlich der Leistung. Und da ist eben die Idee, ich lagere einen Teil möglichst der Daten, die ich brauche, möglichst nah am Prozessor an. So, also das heißt, ich muss da immer wieder Ausschnitte aus dem Hauptspeicher in den Cache einladen. Wie mache ich dann das jetzt? Dann mache ich das Byte pro Byte oder pro Byte, da werden wir schlecht beraten. Es ist besser, auch um die Latenz da wieder etwas zu mindern, die Auswirkungen der Latenz, ist es besser, das Ganze in Blöcken zu organisieren. Also man spricht von Cache-Blöcken oder Cache-Zahlen, Englisch, auf Englisch Cache-Blocks oder Cache-Lines. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Adresszeile nicht im Cache habe, dann ist es nicht so, dass ich nur diese eine Zeile in den Cache na nachlade, sondern diese eine Zeile steht in einem Speicherblock und ich hole mir den kompletten Block. Ja. Also das hat A damit mal zu tun, dass ich damit auch die die Speicherlatenz. Jedes Mal, wenn ich neu darauf zugreifen müsste, auf den Speicher, müsste ich neu adressieren und so weiter, dass ich das damit reduzieren kann, indem ich so eine Art Burst-Modus habe. Ich hole mir gleich mehr. Aber dass das Ganze, das ist ein technischer Grund, was dazu führt, eben, dass die Latenz sich minimieren lässt. Aber das Ganze muss auch Sinn machen. Macht es denn wirklich Sinn, dass ich immer aufeinanderfolgende Einträge denn da hole? Ja, die Antwort werden wir gleich klären. Vorneweg noch ein anderes Bild. Den Zusammenhang zwischen Hauptspeicherblock und Cache-Zeile ist also hier jetzt nochmal grafisch dargestellt. Die Bildchen, die sind alle aus dem Stallings, die müssten auch im Stood-On zur Verfügung sein. Notiz machen, nachgucken, ob die auch im Stallings drin sind. Ob die im Stood-On drin sind. So, also bei der Gras sind es auf jeden Fall. Ob die Seiten jetzt da schon in der Gras sind, weiß ich nicht, aber ich glaube, die müssten schon in der Rechnerarchitektur auch drin sein. So, also ich hätte hier jetzt grafisch dargestellt mal ein Cache, mal eine Anzahl an Zahlen. Dann gibt es hier noch so eine magische Komponente Tag, deren Funktion werden wir dann auch gleich klären. Und hier ist jetzt also dieser Block. Ja, man spricht jetzt also hier von so einer Cache-Zeile, wäre jetzt also hier horizontal angeordnet. Und das ist der zugehörige Speicher. Und ja, die Blocklänge wären jetzt hier K Watte. Ja, oder da gibt man in der Regel dann im Byte an. Und das heißt also, ab einer bestimmten Adresse, nicht irgendwo, immer ab einer bestimmten Adresse, ich teile also diesen Speicher in disjunkte Blöcke ein, voneinander disjunkte Blöcke. Und ab der Anfangsadresse eines jeden Blocks kann ich dann K Watte, in dem Fall jetzt hier, als ein Block in den Cache einladen. So ist das also zu verstehen. Der Block hier mit K-Worten, der kann zum Beispiel komplett dann hier stehen. Der hier kann hier unten irgendwo stehen. Und es ist nicht so, dass es irgendwo mittendrin anfängt. Das macht es dann auch manchmal problematisch. Das werden wir uns dann nächste Woche angucken und auch nochmal bei den Simulatoren in den Übungen, wenn beispielsweise Information hier über Blockgrenzen hinweg gespeichert ist. Ne? Dann fehlt nämlich plötzlich, also ich gehe Schritt für Schritt voran und jetzt durchbreche ich so eine Blockgrenze und der nächste Block ist unglücklicherweise nicht im Cache. Da muss der erstmal nachgeladen werden. Ne? Und das bremst natürlich dann wieder die Leistung. So, wo ist dieser Cache denn eigentlich angeordnet? Gut, habe ich vorhin schon gesagt, also hier zwischen den Registern und dem Hauptspeichern, also ein kleiner, schneller Speicher. In der Regel, ja, heutzutage gilt es eigentlich immer, ist er auf dem Prozessorchip realisiert und ja, der Cache selbst kann also auch, ist mittlerweile eben auch nochmal unterteilt in mehrere Hierarchiestufen, um das Ganze noch effizienter zu gestalten. Am Anfang gab es eben nur, als Caches eingeführt wurden, nur ein Cache mit einer Ebene, jetzt gibt es eben mehr Ebenen-Caches. Oder er könnte auch als ein eigenes Modul realisiert sein, das haben wir in der Vergangenheit tatsächlich gemacht. Diese Lösung hieß Coast Cache on a Stick. Ja, Stick ist jetzt nicht der USB-Stick, sondern ich habe da mal recherchiert und zeige Ihnen das mal. Ist es noch da? Cache on a Stick. Genau. So sah das hier aus. Also das gab es dann bei älteren Pentium-Architekturen zum Beispiel. Gehen wir da hier drauf. Der war noch bescheiden mit 133 MHz getaktet. Und das sieht man jetzt hier im Pentium. Hier ist auch schon SRAM mit dabei, Speicher. Hier unten so die Beschreibung irgendwo. Ich zumindest, auf jeden Fall auf dem alten Bildchen hier. Gehen wir da nochmal rüber. Ja, CPU 2, das ist auch ein Tag-RAM, nennen die das da hier. Das ist so ein RAM, der noch so ein Tag dabei hat. Und dieses Tag brauchen wir, wenn wir dann nachher gleich sehen, um tatsächlich den Block, der aus dem Hauptspeicherblock im Cache abgelegt ist, eindeutig zu identifizieren, weil der Cache wird ja viel kleiner sein als der Hauptspeicher. Folglich werden wir das Problem bekommen, dass verschiedene Blöcke aus dem Hauptspeicher auf die gleiche Cache-Zeile abgebildet werden. Und dann brauchen wir irgendeinen Mechanismus, um den wieder eindeutig zu identifizieren. Ja, dann werden wir nicht auf die falsche Adresse zugreifen. Naja, okay, so, dann gehen wir da nochmal drauf. Und hier war dann nochmal so ein Steckplatz, um da also nochmal so ein Stack, um so eine Cache-Erweiterung da drauf zu stecken. Und das sah dann eben so aus wie ein Bildchen da oben. Dann nochmal die Größe, ein Viertel Dollar. Ups, bin jetzt hier gelandet. Entschuldigung. So. Haben wir nochmal so ein Viertel Dollar beigelegt für die Größenverhältnisse. Das hier sind Bausteine, um die Schnittstelle zu realisieren. Und hier das ist jetzt offen gelassen. Da könnte, also da ist jetzt kein Baustein drauf, könnte nochmal so eine Stack, also so eine Cache-Erweiterung sitzen. Gut, aber wie gesagt, das ist eigentlich mehr Geschichte. Vielleicht, dass man das Ganze noch in dem einen oder anderen eingebetteten System findet. Aber in den normalen Tischrechnern sind die Caches jetzt gleich immer in die Prozessoren mit integriert. Schauen wir uns nochmal etwas genauer die Struktur des gesamten Prozessorspeichersystems an, ohne dass ich später jetzt auf die technischen Details dann noch eingehen werde, aber hier jetzt zur Orientierung. Ja, hier ist nochmal eine allgemeinere Darstellung gezeigt, also wie wird jetzt dieser Cache denn dann da eigentlich angebunden ans System. Und so, wir haben also hier den CPU-Kern, ja, dann das ist die Memory Management Unit, MMU, die steht dafür eben, die ist dafür verantwortlich, die logischen Adressen in die physikalischen Adressen zu übersetzen. Ja, da sind also dann auch diese Speicherabbildungstabellen fürs Paging zum Beispiel mit realisiert. Dann habe ich hier den Code-Cache und den Data-Cache, da sehen wir schon mal, aha, das scheint irgendwie getrennt zu sein. Und dazu nochmal beim Code-Cache diese Prefetch-Buffers. Wenn Sie sich erinnern, ich hatte nochmal erwähnt, bei der Sprungvorhersage, dass man zum Beispiel gleich komplette Schleifen da reinlädt, das habe ich bezeichnet als Cache der Ebene 0. Das finden Sie zwar nie so in der Literatur, ist meine eigene Wortschöpfung, aber das ist dann nochmal angeordnet. Ja. Also dass die komplette Schleife, weil ich ja häufig in den Schleifen bleibe, dann in so einem Prefetch-Buffer nochmal angeordnet ist, der noch vor dem aus Sicht der CPU noch vor dem Code-Cache sitzt. So, dann haben wir hier außen einen L2-Cache. Also das wäre jetzt eine externe Realisierung. Dann sehen Sie, das ist schon ein bisschen älter, das Bildchen ist aus dem Buch von Martin, Rechnerarchitekturen. Das ist schon über 10 Jahre alt. Und ja, hier hätte ich dann über den Systembus dann angebunden, über den Systembus, der seinerseits dann wieder mit dem sogenannten Chipsatz verbunden ist. Hier ist die Verbindung zum L3-Cache und dieser Chipsatz, der stellt mir dann die Verbindung zum Arbeitsspeicher her und auch nochmal zum PCI-Bus. Hier steht nicht PCI Express, sondern PCI, das gab es damals anscheinend noch nicht. AGP, das Advanced Graphics Port, ist eigentlich mittlerweile auch schon im Industriemuseum, ne? Also die alte Anbindung von Grafikkarten. So, jetzt gucken wir mal mit der Lupe drauf. Auch das stimmt schon nicht mehr. Wir auch mal wieder erneuern. Aber ich sage Ihnen, was jetzt anders ist. Also jetzt gucken wir mal mit der Lupe auf diesen Chipsatz. Haben wir also hier unsere CPU. Da sitzt also da innen drin der Cache. Und für die Anbindung der schnellen externen Bausteine ist diese North Bridge verantwortlich. Die greift jetzt hier auf die Speichermodule zu, auf die Hochgeschwindigkeitsgrafikkarte. Hier steht sogar noch AGP oder PCI Express. Jetzt, ja. Und die langsamere Peripherie, die noch über die alten PCI-Busse angesprochen werden, wo nicht der teure PCI Express-Bus notwendig ist, oder auch der Onboard Graphics Controller, der kann da drauf sitzen. Und da sitzen dann USB-serielle Anschlüsse, die sitzen alle hier hinten. Und mittlerweile, die Northbridge ist zum Beispiel auch verantwortlich auch für das Ausrechnen der physikalischen Adressen. Und sie ist auch verantwortlich zum Beispiel für das sogenannte Alignment. Also das heißt, also falls irgendwie, wir haben ja, wenn Sie sich noch erinnern, der Speicher ist normalerweise in so Bänken organisiert. Und wenn jetzt die Information über die Zeile einer Bank hin, das macht man deswegen, damit ich dann immer so nacheinander darauf zugreifen kann. Das heißt, wenn ich auf die eine Zeile zugreife, dann der nächste Zugriff, dann muss ich diesen Speicherblock erholen. Dazu greife ich auf den anderen Speicherblock physikalisch auf dem anderen zu. Und dann geht es immer so reihum, bis ich wieder zurückkomme zum ersten Block, zur ersten Bank, hat die sich schon wiederholt. Das liegt daran, dass die Tiere im Speicher eben ja, da ein bisschen träger sind. zum Beispiel beim zerstörenden Lesen. Wenn ich lese, dann ist die Information da weg, dann muss die wieder aufgefrischt werden, das dauert immer ein bisschen. So, okay. Und ja, und da sitzt also dieser Memory Controller drin. Und dieser Memory Controller, der ist eben auch dafür verantwortlich, die Adressen richtig auszurechnen. Und ja, also beispielsweise eben, wenn das über solche Bankgrenzen hinausgeht, dann müssen Sie sich nicht darum kümmern. Dann kann das sein, dass ein Zugriff auf den Speicher bei Ihnen auf eine Adresse tatsächlich zwei Speicherzugriffe erfordert, weil es eben nicht aligned, nicht ausgerichtet ist. Das macht aber dann alles dieser Memory Controller. Und damit der, und der hat auch die Aufgabe, auf die Speicherrebellen zuzugreifen, damit der jetzt eben auch schön schnell arbeiten kann, insofern ist dieses Bildchen veraltet, weil von diesem Chipsatz, der damals eben noch extern, also heute auch noch, vollkommen extern realisiert ist, sind um die Northbridge mit Aufnahmen. Die Northbridge ist mittlerweile in die CPU mit reingewandert. AMD hat dann angefangen, das als erstes zu machen, und Intel ist nachgezogen. Ja, eben weil häufiger Zugriff auf diesen Speichercontroller erfolgen muss, und deswegen macht es Sinn, die Chipfläche gibt es her, beziehungsweise die Transistorendichte erlaubt es, also auch dieses Interface, das häufig benutzt wird, in die CPU mit aufzunehmen und damit eben auch die Zugriffszeiten, die Latenzen zu minimieren. So, gut, schauen wir uns also mal diese Speicherhierarchie und diese Inklusionsbedingung grafisch an. Ich zeige es jetzt allerdings nur bis zur Ebene 2. Ich habe also hier meinen Prozessor, hier mein Register, hier mein On-Chip-Cache. Ja, das wäre also der Primär-Cache, Prozessor intern. Das Bildchen ist auch ein bisschen älter. Second-Level-Cache. Ja, gut, habe ich hier schon geschrieben. Früher Prozessor extern. Ich wollte kein neues Bildchen machen, sondern habe es einfach durch eine Angabe hier in der Klammer entsprechend aktualisiert. Der sitzt natürlich jetzt auch mit auf dem Cache, mit auf dem Prozessor-Chip. Ja, und dann habe ich hier meinen Arbeitsspeicher in DRAM-Technologie und diese zwei Pfeile, die jetzt also nach außen gehen, die deuten eben an, der hier enthält einen Ausschnitt von dem, der hier einen Ausschnitt von dem und der hier enthält einen Ausschnitt von dem. Und die Arbeitsspeicher wiederum einen Ausschnitt von der Information, die auf den Magnetplatten oder noch auf weiteren externen Speichereinheiten abgelegt ist. So, okay. Vorhin hatte ich gesagt, ein paar Folien vorher, ich liefere Ihnen jetzt dann die Antwort auf die Frage, warum es denn Sinn macht, den Zugriff vom Arbeitsspeicher zum Cache in Blöcken zu organisieren. Also nicht nur die einzelne Adresse, die gerade fehlt, den Inhalt der einzelnen Adresse, die gerade fehlt, nachzuladen, sondern gleich den ganzen Block, in dem sich der Inhalt dieser Adresse befindet. Und auch das kommt schon mal gerade dran. Möglich wird das durch die Eigenschaft der zeitlichen und räumlichen Lokalität. Und zwar beim Zugriff in meinem Programm auf Daten und Befehle. Wenn diese Eigenschaft nicht gegeben wäre, dann könnte ich meinen ganzen Cache wegwerfen. Das würde alles nichts nützen. Ja. Wenn ich ständig, wenn die Zugriffswahrscheinlichkeit auf benachbarte Speicheradressen völlig gleich verteilt wäre, dann würde ich mit einem Cache eigentlich nicht richtig glücklich werden. Ne? Weil ständig brauche ich eine andere Zeile aus dem Speicher und ständig muss ich die nachladen. Dem ist aber glücklicherweise nicht so. Ja. Dadurch kann ich es eben schaffen, den Speicher mit einer Zugriffszeit im Bereich der mittleren Cache-Zugriffszeit zu organisieren. Und habe trotzdem noch die weitaus höhere Kapazität, weil im Hintergrund ist ja der große Speicher vorhanden. Ja. Und schauen wir uns das mal grafisch hier an. Das ist jetzt also nicht weiter quantifiziert, sondern mehr so qualitativ dargestellt, wie die Zugriffswahrscheinlichkeit über die Zeit aufgetragen aussieht über den Adressraum. Das wäre also der Adressraum, beispielsweise meine Instruktionen im Codebereich. Ne? Und dann sehe ich, es gibt bestimmte Bereiche, bestimmte Adressen, auf die wird häufiger zugegriffen. Haben wir hier zwei Peaks, dazwischen ist wenig los. Und dann gilt aber auch noch, deswegen sind jetzt diese Bereiche hier so rot markiert, dass wenn ich auf eine Speicherzelle mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit zugreife, dann ist es fast genauso wahrscheinlich, dass ich, eigentlich müssen wir sogar ein bisschen flach malen da hier, weil Dann ist es genauso wahrscheinlich, dass ich auch gleich auf die Nachbarzellen links und rechts davon zugreifen werde. Ja. Und das ist die räumliche Lokalität. Das meint man mit der räumlichen Lokalität. Und der Grund letztendlich sind Schleifen, die ich im Programm habe. Und deswegen greife ich auf bestimmte Bereiche viel häufiger zu als auf andere. Und die zeitliche Lokalität heißt, ja, dass es die Schleife an sich überhaupt gibt, in dem Sinne. Und die räumliche Lokalität, dass die Schleife eben nicht nur aus einer Anweisung besteht, sondern aus mehreren Anweisungen, die alle dann nacheinander zyklisch durchlaufen werden. Das ist also die räumliche und zeitliche Lokalität. Okay, so, ja, dann schauen wir uns, ja genau, die Daten habe ich auch erneuert. Ich glaube, da waren noch irgendwie recht alte Daten auf den Folien gestanden. So, Cache-Typen und Anordnung. Es gibt also den Primär-Cache, den Level-1-Cache, den hat jeder Mikroprozessor, nahezu jeder Mikroprozessor heutzutage. Also es gibt, kurzer Anschub hier, im Embedded-Bereich manchmal tatsächlich Prozessoren, da schalten die den Cache ab. Wissen Sie, warum die den Cache abschalten? Das gehört aber ja gestaunt in unserem Projekt, das wir mit Bosch da am Laufen haben, haben wir das dann auch gelernt. Das liegt an der Vorhersagbarkeit. Die müssen ihre eingebettete Software verifizieren, zertifizieren und dann müssen sie sie verifizieren, wie lange die tatsächlich dauert. Unser Cache bringt Unwägbarkeiten mit rein, weil sie eben nicht genau von ihrem Programm aus ersehen können, wann wird denn auf den Cache zugegriffen oder nicht, weil es eben die Hardware intern macht. Und damit die garantieren können, dass bestimmte Zeiten da eingehalten werden, schalten die tatsächlich die Caches ab und haben dann andere Speicher, das nennt man ein Scratchpad, das ist ein normaler RAM, auf den können sie aber in einem Takt zugreifen. Im Prinzip funktioniert der wie ein explizit adressierbarer Cache. Warum können die jetzt auf den in einem Takt zugreifen? Das liegt daran, dass diese Prozessoren weitaus geringer getaktet sind als die, die wir hier jetzt in diesen Tischrechnern verbaut haben. Sonst wäre das eigentlich nicht möglich. Wenn das möglich wäre, dann bräuchte man keinen Cache mehr. Ne? So, okay, das aber nur jetzt nochmal als Ergänzung, als ein bisschen eine Einschränkung, weil hier steht eines jeden Mikroprozessors. Also es gibt tatsächlich so Mikrocontroller, bei denen die Caches da abschalten, aus Gründen der Zertifizierung. Ja, der L1-Cache ist ein sogenannter Split-Cache. Das heißt, um effizient zu sein, wir haben es auf der Folie vorher in dem einen Bildchen schon gesehen, das war schon älterer Bauart war, ja, hat man Code-Cache und Daten-Cache. Es ist eine getrennte Speicherung von Daten und Befehle gegeben, eben aus Effizienzgründen. Und die Größe, ja, hier steht es 32 Kilobyte, das gilt, der Level 1 Cache zum Beispiel für die Sandy Bridge Mikroarchitektur, gilt auch immer noch für die Haswell Architektur. Die Blöcke sind relativ kurz, 32 bis 64 Bytes, ja, werden also da in einem Schwung aus dem Speicher geholt. Die Sekundär-Caches, also als L2 bezeichnet, das ist schon ein Unterschied, die sind nicht mehr als Split-Cache ausgelegt, sondern als einheitlicher Cache, sogenannter Unified-Cache. Das heißt, Daten und Befehle sind dann gemeinsam in einem Cache abgelegt. Die können aber immer noch unterschieden werden durch die Adresse, weil die ja unterschiedliche Arbeitsspeicheradressen haben, der Code und die Daten. Der ist dann schon größer. Hier habe ich mal ein paar Daten angegeben. Und hier standen auf der alten Folie längere Blöcke. Irgendwo hatte ich da mal ein Beispiel gefunden, das ich nicht mehr wiedererzeugen kann. Ich habe jetzt hier geschrieben, in der Regel hat man hier die gleiche Blockgröße wie beim L1-Cache. Der Grund ist der, das macht die Verwaltung natürlich wesentlich einfacher. Wenn der L2 und der L1-Cache, also wenn, dann sollte natürlich der L2-Cache ein Vielfaches der Blockgröße von der L1 Cache haben und dann müsste ich also den Block nochmal irgendwie unterteilen beim Übertragen in den vom L2 Cache in den L1 Cache. Nee, das macht man nicht, sondern L1, L2 und L3 Caches haben tatsächlich alle einheitliche Blockgrößen und das macht die Verwaltung dann eben einfacher bei den Transporten zwischen den einzelnen Caches. Ja, gut, mittlerweile haben wir also auch Einsatz von Tertiär Caches, L3 Caches und hier sind mal ein paar Daten angegeben. Hier, ja, interessant, ja. Bei den Sandy Bridge Xeon-Prozessoren, diese Xeon-Prozessoren sind immer für diese Server-Architekturen geeignet. Da gibt es also Varianten, die bieten bis zu 20 Megabyte L3-Cache. 20 Megabyte. Als ich Kleine Anekdote an der Stelle wieder mal, ja. Als ich Systemmanager war in der Physik, ja, bei der WEX, und das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich kam an als Informatiker, wunderbar, haben sie mir auf die Schulter geklopft, du bist unser Mann, du kannst gleich mal unsere WEX hier administrieren. Und da hatte ich da ja, dann eine 20 Megabyte Festplatte eingebaut, was so ein Trumpf, wenn ich mir auf den Fuß gefallen wäre, wäre der Fuß gebrochen gewesen, hätte mir die Zehe wahrscheinlich gebrochen. Und durch intensives Studium der orangen Handbücher, die mich in der Nacht verfolgt haben, habe ich es dann geschafft, diese Festplatte da auch einzubauen und ins System einzubinden, dass alle dann glücklich waren. 20 Megabyte waren das, ne? Haben wir heute im Cache. So, ja, schauen wir uns mal verschiedene Cache-Größen von unterschiedlichen Prozessoren hier an, so im Lichte der historischen Entwicklung. Auch interessant, 1968, ne, das wusste ich auch nicht, erst als ich diese Tabelle da gesehen habe. Stallings. Die IBM 3685 hatte also bereits schon einen Cache, einen L1-Cache, 16 bis 32 Kilobyte Varianten gab es da. Ja, und so hat sich das Ganze dann hier entwickelt. Hier ist also der Pentium 93, war wohl einer der ersten Prozessoren, der dann auch einen Level 2-Cache hatte. Wenn das hier mit so einem nach Schrägstrich angegeben ist, dann heißt es, das ist der Datencache und der Instruktionscache oder umgekehrt. Zuerst Instruktionscache und dann Datencache. Also das heißt, dann gab es Split-Caches. Tja, so geht die Entwicklung voran. Power-PC, IBM war da durchaus immer ein bisschen vorne weg. Die waren auch die ersten, die einen Multicore-Prozessor hatten. Das glaubt man gar nicht. Und noch vor Intel. Und auch hier waren sie wohl die ersten, mit die ersten, die einen Level-3-Cache mit eingeführt haben. Gut, okay. Ja, jetzt schauen wir uns mal, jetzt gehen wir also Stück für Stück voran und wollen mal lernen, wie würden jetzt tatsächlich genau die Daten in diesem Cache da abgelegt oder auch die Instruktionen. Und dazu, ach, das ist dann immer auch Information, die im Steuerwerk vorhanden ist, beziehungsweise eine Funktionalität, die im Steuerwerk realisiert ist. Und ist das Datum vorhanden? Kennen Sie schon, ne? Da sagt eben das Steuerwerk, jawohl, Hit. Ich kann das Datum aus dem Cache lesen. Ist es nicht vorhanden, dann bezeichnen wir das als Miss. Und ich muss einen Block von Werten aus dem Hauptspeicher in den Cache kopieren und kann dann das angeforderte Datum lesen. Und wie gesagt, ich hole gleich immer einen ganzen Block. Warum? Wegen der räumlichen oder wegen der zeitlichen Lokalität? Was denken Sie, warum hole ich gleich immer einen ganzen Block? Okay. Wer ist für die zeitliche Lokalität? Gut, wer ist für die räumliche Lokalität? Sehr gut. Das liegt an der räumlichen Lokalität, da war ich dann halt gleich auf dem Nachbar, wahrscheinlich auf die Nachbarzelle mit Zugreife. Man könnte sagen, die zeitliche Lokalität, die spiegelt sich dadurch wider, dass es sowas wie ein Cache überhaupt gibt. So. Gut, die Cache-Organisation, die muss jetzt also zwei Dinge festlegen. Das Platzierungsproblem, in welchem Cache-Block wird der Hauptspeicherblock abgelegt? Jawohl, dann habe ich es im Cache irgendwo abgelegt, habe einen Cache-Block gefunden. Damit habe ich aber nicht die Lösung für alle Zeiten. Ich muss es ja wiederfinden. Ich muss ja eindeutig feststellen können, das, was ich gerade im Speicher adressieren möchte, liegt schon im Cache. Und wenn es da mehrere Blöcke gibt, die in der gleichen Cache-Zeile landen könnte, brauche ich da irgendeinen Mechanismus dafür. Ne? Und das ist das sogenannte Identifikationsproblem. Also wie kann ich ein gewünschtes Datum bzw. einen Block im Cache wiederauffinden? Und da gibt es eben drei Organisationsformen, die da gebräuchlich sind. Die direkte Abbildung, das Direct Mapping, die vollassoziative Abbildung, Full Associative. Oh, da ist schon seit mehreren Jahren also dann ein Fehler drauf. Jetzt wenn man mal was er findet. Oh, ist mir jetzt passiert. Okay, gut. Schnell korrigiert. Oder die Mischform von diesen beiden extremen Organisationsformen, die Endfach- oder Mengenfach-assoziative Abbildung. N-Way Associative oder Set-Associative. Und genau das haben die mit deinen Mikroprozessoren. Also in der Regel haben die hier diese letzte Variante. Ja, jetzt schauen wir erstmal auf die direkte Abbildung. Nochmal Folien, die hatte ich auch schon gerade gezeigt. Wie geht das Ganze jetzt im mathematischen Sinne vonstatten? Jede Adresse B eines Hauptspeicherblocks, also wohlgemerkt eines Hauptspeicherblocks, ne, nicht einer bestimmten Adresse, sondern eines Hauptspeicherblocks. Und in der Regel ist das dann, sind die Block, deswegen sind die Blockgrößen ja immer Vielfache von Zweifachen, von zwei. Wie kann ich dann die Hauptspeicherblock-Anfangsadresse von einer bestimmten Zelle finden? Naja, dadurch, dass ich ganz einfach immer ein paar Bits von der Adresse, die ich gerade adressiere, weglasse. Und zwar genau so viele Bits, wie Logarithmus Duales von der Größe meines Blocks. Wenn ich die weglasse und die zu Null setze, dann kriege ich automatisch die Hauptspeicherblock-Anfangsadresse. Okay, gut, ja. Also der wird nun an solchen Hauptspeicher-Anfangsblock wird also automatisch ein Block von insgesamt n Cache-Zeilen zugewiesen. Und zwar geht es ganz einfach über eine Modulo-Operation. Schauen wir uns das mal hier an für einen bescheidenen Cache mit 8 Blöcken. Hier ist er. Hier sind unsere in Binärschreibweise angegebenen Adressen der einzelnen Cache-Zeilen. Und die jetzt hier blau markiert sind, die gucke ich mir jetzt mal an, wo werden die denn abgebildet? Beziehungsweise welche Blöcke aus dem Hauptspeicher werden darauf abgebildet? Na, alle die, wenn ich sie abschneide, hinten 001 ergeben. Ne? Das ist die Modulo-Operation. Also hier hätte ich jetzt 32 Hauptspeicherblöcke, Modulo 8. Dann heißt es, das sind immer die letzten 3 Bit. Die geben mir immer gleich den Rest an. Und so eine Operation, ja, deswegen nimmt man im Modulo eine Zweierkompetenz. Potenz. Warum? Na, das kann ich von der Hardware natürlich ideal realisieren. Da muss ich gar nichts rechnen. Ich muss einfach bloß immer 3 Bit abschneiden. Und schon habe ich die Blockadresse. Ja, dann sieht man also der Block, der Block, der Block und der Block. Genau, die landen hier, die vier. Und die grau, wieso sind die eigentlich nicht mehr rot? Also die vier grauen hier, die landen in der Speicherzelle 101. Okay, da sehen wir also, und hier können wir schon sehen, aha, wir brauchen später irgendeinen Mechanismus, um festzustellen, welcher Block ist denn jetzt da drin? Entweder der oder der. Das geht mit diesem Tag. So, wie ist es bei der vollassoziativen Abbildung? Da wird jede Adresse eines Hauptspeicherblocks, kann in jeden beliebigen Cache-Block abgelegt werden. Das sehen wir hier, also angezeigt durch die Pfeile. In jeder Adresse kann es da irgendwo, jeder Adresse einer Cache-Zeile kann der Block dann wieder zu finden sein. So, und dann die Mischform, die Platzierung der n-fach-assoziativen Abbildung. Und jetzt werden mehrere Blöcke in Mengen organisiert. Ja? Und das ist dieser Assoziativitätsgrad, die n-fach-Assoziativitätsgrad n. Das heißt, ich teile die Blöcke in Mengen ein, die jeweils n Blöcke beinhalten. Und dann kann ich ausrechnen, wie viele Mengen das es gibt, wenn groß n die Anzahl der Blöcke ist, die ich insgesamt aufnehmen kann, und klein n die Anzahl der Blöcke pro Menge, dann ist groß n durch klein n die Anzahl der Mengen, die da reinpassen. So, und warum ist das jetzt eine Mischform? Den Hauptspeicherblock bzw. die Menge, ja, die suche ich mit der Methode der direkten Abbildung in der Cache-Blockmenge, und innerhalb dieser Menge verfahre ich nach einer vollassoziativen Strategie. Das heißt, dann kann es jeder beliebige Eintrag werden, hinter dem ich dann meine Information ablege. Und man sieht, das ist also auch der allgemeine Fall, ja, für die beiden Extrema, nämlich wenn klein n gleich groß n ist, dann habe ich genau eine Menge. Und in dieser einen Menge ist jeder Platz beliebig wählbar. Das entspricht genau meiner vollassoziativen Abbildung. Und wenn meine Menge eben nur aus einem einzelnen Block besteht, das heißt, klein n ist 1, ja, dann gibt es so viele Mengen wie Blöcke. Und wenn es so viele Mengen wie Blöcke gibt, heißt es, jede Menge enthält genau einen Block. Dann entspricht es wieder der direkten Abbildung. Schauen wir uns das auch mal grafisch hier an. wie es funktioniert, bevor wir dann nachher direkt wirklich mal ins Detail reingehen und die Adressen entsprechend sezieren, um den richtigen Eintrag im Cache zu finden. So, ich habe hier Menge 01, Menge 1, Menge 2, Menge 3. So, also, jetzt habe ich welchen Grad an Assoziativität? 2. Weil ich habe genau 2 Blöcke in einer Menge zusammengefasst. Also ist das Assoziativitätsgrad 2. Gut, dann nehme ich jetzt einen Hauptspeicher her und jetzt verfahre ich nach der gleichen Strategie wie vorhin erstmal bei der direkten Abbildung. Das heißt, ich habe also vier Mengen, die alle unterschiedlich adressiert werden müssen. Um 4 unterschiedliche Einstiegspunkte zu adressieren, brauche ich genau 2 Bit. Die hinteren 2 Bit greife ich hier jetzt ab und dann finde ich die richtige Menge. Und dann kann dieser Block hier jetzt innerhalb der Menge, haben wir gesagt, verfahren wir vollständig nach assoziativen Zugriffs- oder Organisationsmethodiken. Das heißt, an irgendeinem beliebigen Platz kann das Ganze dann landen. Also entweder hier oder hier. Gut, das ist die einzige, ich dachte, da kommt noch eine. Ja. Noch ganz wichtig an der Stelle, das ist jetzt die Hauptspeicherblock-Anfangsadresse ohne die abschließenden Nullen. Das heißt, innerhalb eines Blocks, wenn ich jetzt da auf ein bestimmtes Byte aus bin, ja, ein bestimmtes Byte adressieren möchte, ein bestimmtes Watt, gebe es nochmal, das sind dann die Wattbits, die dann hier hinten kommen, Länge 2, 3 oder so weiter, und die adressieren mir dann noch innerhalb des Blocks das richtige Byte. Das habe ich jetzt hier nicht mehr mit angegeben. Aber nachher in den Beispielen kommt es dann noch. So, also das heißt, die Abbildung vom Hauptspeicherblock in den Cache-Block ist surjektiv. Ja, also es gibt mehr Hauptspeicherblöcke, als es Cache-Blöcke gibt. Folglich, ich brauche zusätzlich zu den Datenwerten nochmal eine Kennung, die den Hauptspeicherblock eindeutig identifiziert. Und das ist das Tag-Feld. Und dieses Tag-Feld ist der Teil aus der Hauptspeicheradresse, der übrig bleibt, wenn ich den anderen Teil hernehme, um daraus implizit die Cache-Speicheradresse zu finden. Das heißt also, aus einem Teil der Adresse findet sich schon mal der richtige Eintrag, nämlich da findet sich die richtige Menge, oder es befindet sich, oder ich finde gleich den richtigen Eintrag im Falle eines direkt abbildenden Caches, und den Rest aus dieser Hauptspeicheradresse, den muss ich noch mit abspeichern, und dadurch wird dieser Block eindeutig spezifiziert. Das schauen wir uns jetzt aber nochmal genauer ein Beispiel an. So, also, die Abbildung der Hauptspeicheradresse in die Cache-Zeile bei der direkten Abbildung. Die Hauptspeicheradresse wird dazu in 2 Teile mit W plus S Bits aufgeteilt. Die niederwertigsten W Bits, die ich vorhin nicht gezeigt hatte, ja, wie gesagt, ein bisschen lauter, das sind die abschließenden Nullen, also hier, die da noch kämen, die identifizieren eindeutig das Wort. Und die höchstwertigen S-Bits, die spezifizieren einen Speicherblock, oder die danach dann eben kommen. Ne? Und jetzt gucke ich mir die nochmal an. Die höchstwertigen Bits, die werden nochmals aufgeteilt, und zwar in ein Feld mit R, die nenne ich jetzt Index-Bits, die der Adresse der Cache-Zeile entspricht. Und der Rest, der übrig bleibt, das Feld nämlich mit S-R-Bits, das entspricht dem Tag. Und dieses Tag muss mit abgespeichert werden und darüber erreiche ich dann eine eindeutige Identifizierung des Hauptspeicherblocks, den ich im Cache abgelegt habe. So, das schauen wir uns jetzt am besten mal am Beispiel an, um es zu verinnerlichen, wie es tatsächlich funktioniert. So, wir hätten jetzt eine 24-Bit-Hauptspeicheradresse. 24-Bit, das sieht das geschulte Auge des Informatikers sofort, der Hauptspeicher muss 16 Megabyte groß sein, also wenn es ein byte-adressierbarer Speicher ist. 24-Bit, gibt zwar Bit-Adresse, 2 auf 24 macht 16 Megabyte. Die Caches, der Cache habe die Größe 64 Kilobyte. Ja. Okay. Und eine Cache-Zeile sei 4 Byte groß. Also auch der Hauptspeicherblock ist somit 4 Bytes groß. Dann kann ich mir ausrechnen, beim Direktabbildenden, wie viele Cash zahlen, denn dieser Cash haben wird. Na, wie viel wir da haben. Das heißt, der Cash besteht aus 16K, das ist 2 hoch 14, Zahlen der Größe 4 Byte. Genau, 2 hoch 14, 4 Byte, also 2 hoch 14. Ja, genau, 64 Kilobyte, also hier habe ich die Byte nicht mehr angegeben. Durch die 4 ergibt genau 16K. Genau, freilich haben wir es doch. 16K mal 4 Byte ergeben die 64 Kilobyte. So, jetzt weiß ich also schon mal Folgendes. W muss 2-Bit sein, denn die 4 Byte ist der Block groß. Also brauche ich 2-Bit, um mir die elementare Dateneinheit, das ist ein Byte, in diesem Block noch zu adressieren. So, und wenn ich also 2-Bit wegstreiche von den 24-Bit, die ich also für die Adressierung des Wortes innerhalb meines, also Bytes innerhalb meines Blocks brauche, bleiben noch 22-Bit übrig. Jetzt habe ich aber 2 hoch 14 Zahlen in meinem Cache. Das heißt, genau 14-Bit brauche ich für die Cache-Zahleneinträge. Gehen wir nochmal zurück. Genau hier habe ich 2 gebraucht. Oh, das ist jetzt die Menge, aber die Menge wird ja auch direkt abgebildet. Habe ich genau 2 gebraucht, weil ich 4 Mengen habe. Jetzt habe ich 16K. Cache-Zahlen, also brauche ich 16K ist 2 hoch 14, also brauche ich 14 Bits, um die richtige Cache-Zeile zu finden. Und um jetzt noch herauszufinden, ob diese Cache-Zeile denn auch dem entspricht, was ich von meiner Hauptspeicheradresse ansprechen möchte, muss ich den Rest der Adresse noch als Tag abspeichern. Und das sind die 22 minus 14. Also habe ich ein 8-Bit breites Tag. So sieht das Ganze aus. Also jeder Speicherblock wird genau auf eine Cache-Zeile abgebildet. Ja, das heißt, wenn dieser Block im Cache vorliegt, dann ist der immer an der gleichen Stelle. Der ist nie irgendwo anders. Immer genau an der Stelle ist er. Und keine zwei Blöcke haben das gleiche Tagfeld. Das ist das Entscheidende. Und damit kann ich genau feststellen, ob der Eintrag jetzt meinem Hauptspeicherzugriff den gewünschten entspricht oder nicht. Über dieses Tagfeld. Ja, über Tagfeld eindeutig überprüfbar, ob bestimmter Hauptspeicherblock tatsächlich ein Cache. Und die Cache-Zeile selber, die wird über diese R-Index-Bits gefunden. So, schauen wir uns mal genau an, wie überhaupt, nachdem wir jetzt schon einiges wissen, wie überhaupt jetzt da also diese Blöcke aus dem Hauptspeicher, die wir hier links sehen, wo die denn da landen können, also im Cache-Speicher. Naja, und das sind jetzt hier die ersten M-Blöcke eines Hauptspeichers und M-Blöcke sind günstigerweise hier jetzt auch, ist auch mein Cache groß, dann habe ich hier eine 1 zu 1 Abbildung. Der Block 0 wird auf dem Block 0, also der Block 0 aus dem Hauptspeicher, wird auf dem Block 0 aus dem Cache abgebildet und so weiter. Und hier kommt jetzt noch dieses Tag hinzu. Ja, B ist also die Länge des Blocks in Bits und T ist die Länge des Tag in Bits. Okay, aber ich habe natürlich. Der Hauptspeicher ist normalerweise größer. Ich habe also nicht nur M-Blöcke, sondern ich habe Vielfache von M-Blöcken. Und das sehen wir jetzt hier. Also das heißt genau, ich gehe nochmal hier zurück. Wenn jetzt der MD-Block hier käme, ne, BM, hier unten, wo wird der dann wieder abgebildet? Ja, der wird wieder auf die Cache-Zeile 0 abgebildet. Weil der hinten in seinen letzten Bits das gleiche Bitmuster hat wie dieser Block B0. Ja, und so geht es also im Prinzip im Modulo-Betrieb durch. Das heißt, in die Cache-Zeile 0 wird der 0. Block, der MD-Block, der 2MD-Block, der 3MD-Block, ne, alle, ich muss einfach bloß diese Zahlen durch M teilen und der Rest, der rauskommt, gibt mir die Adresse der Cache-Zeile. M plus 1, Modulo M ist 1, 2M plus 1, Modulo 1 ist auch 1, 3, 2, allgemein 2S minus M plus 1, Modulo M wird immer 1 sein. So, Ja, und so geht das Ganze hier halt eben durch. Jetzt schauen wir uns mal genau an, den Ablauf. Beim Vergleich der Cache- und Hauptspeicherblock-Adressen. So, hier ist mein Speicher, organisiert in Blöcken, bestehend aus 4 Warten. W0, W1, W2, W3. Storlink hat jetzt hier Warte genommen, egal ob Warte oder Bytes. Betrachten wir einfach ein Wort als Byte. Hier ist der J-Block, der fängt natürlich dann an bei W 4 mal J und 4 J plus 1, J plus 2, 4 mal J plus 3 und so weiter, sind die darauffolgenden Bytes. Hier ist die Speicheradresse, die ich jetzt adressieren möchte. Und hier ist mein Cache mit seinen Cache-Zahlen L0 bis LM-1. Also ich habe insgesamt M Cache-Zahlen im Cache enthalten und hier sind jetzt die Cache-Zahlen witzigerweise nicht nebeneinander gezeichnet, sondern untereinander. Das ist der Cache-Block. Das heißt, die Cache-Zeile ist eigentlich eine Cache-Spalte, bestehend aus 4 Zeilen. So, was tun? Die R-Bits, haben wir gesagt, die definieren eindeutig den Platz der Cache-Zeile meiner Hauptspeicheradresse. Die W-Bits hier hinten, ja, die werden dann im 2-Bit breit sein, die gucken dann in den Block rein, welchen das ich jetzt tatsächlich meine. Also, das heißt, mit den R-Bits gehe ich aus der Speicheradresse raus und finde jetzt beispielsweise hier diesen Block LI. So, dass, wenn diese Speicheradresse im Speicher ist, haben wir gesagt, ist sie immer an der gleichen Stelle, dann muss sie hier sein. Wenn sie die wirklich ist, dann muss der Tag, der zu dieser Speicheradresse gehört, derjenige sein, der hiermit abgespeichert ist. Also vergleiche ich die beiden. Also erst hole ich mir den richtigen Platz, die richtige Cache-Zeile. Dann hole ich mir das Tag raus, vergleiche das mit meiner Adresse. Wenn der Vergleich 1 ist, dann habe ich ein Match, also ein Hit. Und dann kann ich mir innerhalb dieses Blocks mit den W-Bits, also das hier ist, heißt jetzt mal, wenn ich ein 1 habe, dann zählen tatsächlich diese W-Bits und ich greife mir das richtige Wort hier raus innerhalb des Blocks. Wenn nicht, ja, 0 if match, 1 if no match, dann gilt dieser untere Zweig und das heißt, ich gehe mit der kompletten Adresse in den Speicher und muss dort den richtigen Block suchen, den dann Cache laden und den richtigen Offset nutzen im Block, um die Information dann halt ins Register zu laden. Okay, machen wir mal ein Zahlenbeispiel. Und wenn wir das Zahlenbeispiel verstanden haben, ich glaube, dann ist es endgültig klar, wie das funktioniert. So, ich hätte hier also hier meine Hauptspeicheradresse. Jetzt haben wir gesagt, 2 Bits nehme also für die Adressierung innerhalb des Blocks, um das entsprechende Wort zu finden. 14 Bits, das haben wir errechnet anhand unserer Cache-Größe und der Größe der Blöcke sind also dazu da, um den Index zu finden, um den Cache-Zahlen-Index zu finden und der Rest ist das Tag. Ja, greifen wir uns mal irgendeine raus, nehmen wir halt mal, das sind also die Inhalte der Daten im Speicher, das sind also meine 16 Megabyte. Ja, dann greife ich halt mal, wen greifen wir raus, nehme ich halt, ah ja, den da hier, den greife ich gleich mal raus, weil hier habe ich noch 100 gerade vorhin eingebaut. Weil nämlich in meinen alten Folien steht noch 004, das ist ein Fehler aus dem Starlinks. Der hat hier eine Hexadresse angegeben und keine Binäradresse. So, und er will eigentlich eine 4 hier angeben. Da stand 0004 und er will eigentlich sagen 0100, weil sonst passt das Ganze nicht. So, da ich habe mir komischerweise vorhin, als ich die Folien nochmal durchgegangen bin, mal diese Zeile rausgesucht und habe ich festgestellt, das geht nicht. In all den Jahren vorher muss ich mir mal eine andere Zeile rausgesucht haben. Okay, also greifen wir erstmal die letzten 2 Bits hier ab. 00. Okay, die interessieren uns erstmal nicht. So, und jetzt ab hier hinten 14 Bits. 1, 0, 0, 0. Ja, das entspricht der 1. Dann nochmal 1, 2, 3, 4, 0 entspricht einer 0. Und dann wieder 1, 2, 3, 4, 0. Und dann zum Abschluss nochmal 1, 2, 2, 0. Ja. Und damit habe ich meine 14-Bit-Adresse für die Zahlen, das entspricht 0001. Insgesamt habe ich die letzte Adresse, ist 3FFF. Sehen Sie genau, das sind die 14 Bits. 4 fürs F, 4, 8, 12 Bits, beziehungsweise nachdem wir bei 0 ist, Zählen anfangen, das 11. Bit. Und dann die 3 entspricht Nummer 2 Bit. Also haben wir insgesamt 14 Bits, also das ist die 3. Die vorderste 1 ist dann das 13. Bit. So. Okay, ja, und dann ist der Rest, der, wo waren wir jetzt? Hier bei dem hier. Der Rest, der übrig bleibt, ist das Tag. Und das ist 8 Bit breit. Und das ist jetzt in Hexadezimal 0001, also die 1. Und 0110, das ist die 6. Steht hier 16. Ja. Spinnen Sie es mal zu Hause durch für die anderen. Müsste ja alles stimmen. Also so sieht das Ganze eben aus. Fassen wir nochmal zusammen die direkte Abbildung. Einfache Adressbildung, da der feste Ort für den Hauptspeicherblock immer gegeben ist. Das Ganze ist von daher auch ein bisschen kostengünstiger. Wenn wir gleich sehen, weil wir nur einen Komparator brauchen im Vergleich zu den assoziativen Zugriffstechniken. Nochmal formal dargestellt jetzt hier den Aufwand. Also die Adresslänge sei S plus W Bits. Die Anzahl adressierbarer Einheiten ist damit 2 hoch S plus W. Sei die Blockgröße ist 2 hoch W, ja, 2 Worte oder Bytes. Also dann kann ich mir ausrechnen, wie viele Blöcke gibt es im Hauptspeicher. Ja, 2 hoch S plus W dividiert durch 2 hoch W, also ist das 2 hoch S. Und die Anzahl der Cache-Zeilen, die errechnet sich wieder aus der Größe des Caches, dividiert durch die durch die Zeilengröße oder Blockgröße, die sei jetzt mal einfach M. Ja. Und M sei 2 hoch R, das Ganze ist immer eine Zweierpotenz, also kriege ich auch die Anzahl der Tech-Bits raus, S minus R. Okay. Ja, also für die Prüfung am besten, ich glaube, diesen ganzen Indexwust hier, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, sich den auswendig zu merken. Am besten ist, Sie haben es verstanden, wie es funktioniert, dann können Sie sich das notfalls auch noch herleiten. Okay, so jetzt, also ich vielleicht sogar mal rot machen können. Machen wir doch gleich online rot. Kleiner Einschub an der Stelle hier. Ja, was tun jetzt mit dem Programm nun zwei Hauptspeicherblöcke adressiert, die auf dieselbe Cachezeile abgebildet werden? Kann zum Beispiel passieren, wenn ich in einer Schleife bin und tatsächlich greife ich jetzt von einem Block auf den nächsten so zu, dummerweise, da zeige ich dann ein Beispiel nächste Woche für eine Matrixmultiplikation, dass ich dummerweise immer genau das, was ich gerade eingeladen habe, im nächsten Zugriff überschreibe. Da kann es also tatsächlich solche unglücklichen Konstellationen geben. Und um das zu vermeiden, also bei der Matrix vermeidet man Folgendes, indem man nicht entlang den Zahlen geht, sondern entlang den Spalten. Aber das ist der eine Trick. Aber vielleicht lässt sich es dann auch irgendwie nicht vermeiden oder ich habe es nicht gemerkt, wie auch immer. Dann gibt es dafür noch eine Organisationsform, die nennt sich der sogenannte Opfer-Cache oder Victim-Cache. Das heißt, die Folgen lassen sich mindern durch den sogenannten Victim-Cache. Das heißt also, ein Block, der gerade verdrängt wird, der wird nicht gleich ganz rausgeschmissen, sondern der wird erstmal in diesen sogenannten Victim-Cache abgelegt. Und der ist halt kleiner und der wird noch assoziativen Organisationsformen bearbeitet oder behandelt. Und zum Beispiel bei den L3-Caches macht man Folgendes, dass die L3-Caches danach dann nochmal diesen Victim-Cache haben. Und dann muss ich nicht auf den Hauptspeicher zugreifen. Das heißt, ich greife dann nochmal auf diesen Victim-Cache zu. Ja. Der vermindert also die Auswirkungen als Miss bei direkt abbildenden Caches. Aus Cache verdrängt, also den kann man natürlich auch für die assoziativen Techniken nehmen. Aus Cache verdrängter Eintrag wandert in diesen Victim Cache und auf diesen erfolgt aber vollständig assoziativer Zugriff. Meist haben die eine geringe Größe, gut die 4 bis 16 Cache-Zahlen, die habe ich wahrscheinlich irgendwo aus der Literatur entnommen. Keine Garantie, dass das jetzt tatsächlich noch gilt. Qualitativ reicht es, wenn Sie sagen, der ist einfach kleiner, ne? Wie groß der genau ist. Wer weiß, wie groß er vielleicht ist, ist in 2 Jahren der Victim Cache so groß wie heute L1 Cache. Gut, also meistens ist er bei direkt abbildenden L1-Cache und nächster Hierarchiestufe angeordnet oder eigentlich oder eben auch beim Cache der letzten Stufe. So, ja, dann gehen wir mal über und schauen uns das Ganze, machen die gleiche Überlegung, die wir jetzt für den direkt abbildenden Cache gemacht haben, noch für den assoziativen Cache. Ja, hier kann jetzt also der Hauptspeicherblock in jede Zeile eines Caches geladen werden. Ne? Und auch hier muss ich natürlich wieder die Speicheradresse interpretieren als Tag und Wort, aber jetzt gibt es keinen Index mehr, weil ich habe ja keine direkte Cache-Zeile, die ich aus der Hauptspeicheradresse ermitteln kann. Der kann ja überall landen. Jede Stelle, die gerade frei ist, da kann er landen. Also das Tag hier wird so groß sein, wie die gesamte Hauptspeicheradresse breit ist. Minus der Anzahl der Bits, die ich brauche, um innerhalb des Blocks nochmal ein Wort zu adressieren. Gut, der Tag identifiziert also auch hier natürlich wieder eindeutig den Speicherblock. Jetzt habe ich allerdings ein Problem, insofern, weil der kann ja überall stehen. Wenn er überall stehen kann, muss ich auch überall nachgucken, ob er denn da steht. Das heißt, ich muss alle Tags, die im vollassoziativen Speicher drin sind, überprüfen. Sehr teure Cache-Suche. Also ein Block des Hauptspeichers, das ist jetzt hier angedeutet, der kann überall stehen. Und das sehen wir jetzt auch hier. Also an dem gleichen Bildchen, entsprechend modifiziert gegenüber vorher. Vorher hatten wir hier bei der Memory Address Tag, Index und Word. Ja, jetzt haben wir nur noch Tag und Word, weil es eben keinen Index mehr gibt. Ne? Und vorhin hatten wir eben auch anhand dieser D-Bits waren es da, glaube ich. Ne? Das wäre ein R gewesen. Die Bitzahlen habe ich später verwendet. Also auf jeden Fall die Anzahl der Bits, die für den Index zuständig sind, die gibt es jetzt hier nicht mehr. Die hatten vorher genau einen Block angesprochen. Jetzt muss ich also die Tags aller Einträge abgleichen, ob sie denn mit meinem übereinstimmen. Ja,
Wird dann
bitte.
quasi der älteste Eintrag dann ersetzt, wenn ich einen neuen Block quasi reinladen will?
Ja, da gibt es dann verschiedene Strategien. Die werde ich vielleicht heute nicht mehr schaffen. Aber da gibt es dann zum Beispiel Strategien, genau, der älteste. Ja, das wäre das Logischste. Oder auch der vielleicht von der Häufigkeit am wenigsten, auf den am wenigsten zugegriffen wurde. Und da gibt es eine verblüffende Strategie, die nennt sich random, beliebig, ich wähle irgendeinen aus. Und die ist gar nicht so schlecht im Vergleich mit den anderen. Zeigen zumindest empirische Analysen. Ja, okay. Und also vergleiche ich die alle und dann geht es genauso voran wie vorher. Also wenn ich einen Hit habe, wunderbar, da greife ich halt im entsprechenden Block, jetzt habe ich ihn ja gefunden, den durch die W-Bits spezifizierten Eintrag ab. Und wenn nicht, dann muss ich halt auf den Speicher zugreifen. Gut, auch hier ein Zahlenbeispiel, ein konkretes Zahlenbeispiel. So, hier habe ich also meinen Speicher nochmal, meine Speicheradresse. 2 Bits hole ich mir raus, 22 Bits sind das Tag. Gut, das geht jetzt relativ einfach. Greifen wir mal den da hier raus. 2 Bit muss ich einfach abgreifen. Naja, und der ist zufälligerweise jetzt hier. Der könnte auch woanders sein. Also diese Zuordnung hier ist jetzt rein zufällig gewählt worden. Weil es ein Vollassoziativer ist, der könnte irgendwo sein. Nicht wie vorher beim Direktabbildenden. Da muss er an einer ganz bestimmten Stelle sein. Nur dort kann er gefunden werden, wenn er im Cache tatsächlich vorhanden ist. So, ja und gut, und dann sehen wir hier einfach, wenn wir jetzt von hinten die 22 Bits vorgehen, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, entspricht der 7. So, okay, dann gehen wir weiter. 0, 1, 1, 1 ist 14, also entspricht dem E. Dann greife ich die ab. Wo haben wir? 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Für den nächsten sind schon, muss ich daneben liegen, nehmen wir den nur noch mit. 1, 1, 0, 0, das ist das C. Und dann kommt 1, 0, 0, 0, das ist das 8. Und dann kommt 0, 1, 0, 1, das ist das 5. Und vorne bleibt die 0. Ja, das ist der Tag und der wird hiermit abgespeichert. Und wie gesagt, hier hinten zufälligerweise an der Cache-Zeile mit der Nummer 1 gelandet, hätte auch eine andere sein können. Gut, hier nochmal ein bisschen ein Beispiel, wie so eine Adresse tatsächlich dann seziert wird. Klar, also 22-Bit-Tag, 2-Bit-Wort. Die 22-Bit-Tag müssen mit jedem, das macht das Ganze halt teuer, mit jedem 32-Bit langen Hauptspeicherblock, dessen Tag verglichen werden. Ja. Vergleiche das Tag-Feld mit jedem Eintrag im Cache auf Treffer. Die niederwertigsten 2 Bits der Adresse legen fest, welches 8-Bit-Wort tatsächlich dann aus dem 32-Bit-Datenblock verlangt wird. Also hier sollten es jetzt also 4 Worte sein mit 8-Bit. Ja, das war hier, wenn ich 2-Bit abstreiche aus dieser Adresse FFFF, 5x F, einmal C. Naja, C ist 1100, also bleibt die letzten 2 Nullen von dem C, streiche ich ab und dann, hier ist das Beispiel jetzt dazu gewählt, bleiben lauter Einsen. Und nachdem ich 2 abgestrichen habe, bleiben von dem vorderen F nur noch die letzten beiden Einsen übrig. Und damit kriege ich eine 3 fürs Tag. Das ist das Data und das ist die Cache-Line, in der es zufälligerweise gelandet ist. Das ist dann dieses Beispiel hier. Also hier nicht ins Boxhorn jagen lassen. Das, was hier steht, ist nicht die Adresse, sondern es ist schon das Tag. Die Adresse hier, die wäre dann eben F, 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 C, die Anfangsadresse. Und dann hätte ich insgesamt hier nochmal 4 Byte abgelegt für den Block. Und das letzte Byte wäre natürlich dann tatsächlich F, 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 F. Okay, auch hier nochmal zum Aufwand. Die Adresslänge ist also S plus B Bits. Folglich ist die Anzahl adressierbarer Einheit mit der 2 hoch S plus B. Die Cache-Zahlengröße ist halt 2 hoch B. Also habe ich die Anzahl der Blöcke im Cache ist dann 2 hoch S plus B dividiert durch 2 hoch B, somit 2 hoch S. Und die Anzahl der Cache-Zahlen, die ergibt sich eben aus der vorhandenen Cache-Größe dividiert durch die Anzahl der Blöcke. Und die Anzahl der Bits fürs Tag ist somit also S-Bits. Na gut, dann machen wir noch einen Schritt weiter und schauen uns das jetzt auch nochmal, machen diese gleiche Überlegung jetzt nochmal abschließend auch für die mengenassoziative Abbildung. Ja, hier wird jetzt also der Cache in eine bestimmte Anzahl von Mengen geteilt. Jede Menge enthält eine bestimmte Anzahl von Cache-Zahlen-Einträgen und das ist genau der Grad der Assoziativität. Ich bilde also in die Menge direkt ab und innerhalb des Speicherblocks, schon ein paar Mal gesagt, wiederholen wir es jetzt nochmal, kann also in jede beliebige Zeile abgebildet werden. So, nehme ich jetzt mal 2 Zeilen pro Menge her, dann habe ich eine zweifach assoziative Abbildung und ein gegebener Block kann also in einer beliebigen von diesen 2 Zeilen sein, aber nur in einer bestimmten Menge. Also die Menge finde ich wieder, die Menge muss eindeutig sein. So, das Bildchen, das soll dieses Bildchen jetzt zeigen. Also ich habe hier jetzt wieder die ersten Mühblöcke meines Hauptspeichers. Und hier demzufolge auch Mühmengen. Wobei das muss jetzt nicht eine Folge draus sein, das ist jetzt zufälligerweise hier gemacht, das könnten ja noch weitere sein, dann landen die natürlich wieder in der gleichen Menge. Und ich habe genau K-Einträge, also Assoziativitätsgrad K, in meiner Menge. Okay, das ist die nullte Menge. Der nullte Eintrag muss in der nullten Menge landen. Der Mythe würde auch wieder in der nullten landen, wenn ich insgesamt Mühmengen habe. Und innerhalb der Menge, das deuten diese vielen Pfeile hier an, ja, da kann jeder beliebige Eintrag genommen werden. So. Ja, dementsprechend müssen wir das Bildchen hier jetzt wieder modifizieren. Diese D-Bits hier, die zeigen jetzt also nicht eindeutig auf eine einzelne Blockadresse wie vorhin, weil eben unsere Blöcke eben mehr, unsere Mengen eben nicht nur aus einem Block, sondern gleich aus mehreren Blöcken bestehen können, nämlich K. Also greife ich die D-Bits hier ab, mit denen finde ich die richtige Menge, das soll die hier sein. Ja, und jetzt muss ich jeden Block, den ich hier habe, dessen Tag vergleichen mit dem aus meiner Speicheradresse. Ja. Damit hat sich gegenüber dem vollassoziativen Verfahren zumindest schon mal drastisch durch die Anzahl der Vergleiche reduziert. Ja, ich brauche also nicht mehr so viele Vergleiche, wie ich Zahlen habe in meinem Cache, wenn ich schnell machen will. Ne? Wobei, das wird dann auch schwierig, so einen hochgradigen Vergleicher, der so viele Inputs hat, dann in 2 Gatterlaufzeiten zur Lösung zu bringen. Geht, aber ist aufwendig. Kostet dann wieder viel Transistorfläche. Ja, wie viele Vergleicher brauche ich jetzt hier, wenn ich Assoziativitätsgrad K habe? Also K beliebige, die Menge ist eindeutig, die finde ich eindeutig. Aber innerhalb der Menge gibt es K verschiedene Einträge und einer davon ist der richtige. Also K-Vergleicher. Genau, also brauche ich K-Vergleicher, ne? Also K. Dieses Compare, wenn ich schnell machen will, brauche ich K-Vergleicher, die parallel gleich arbeiten. Und wenn einer davon dann Ja schreit, also tatsächlich hier ein Match bringt, dann heißt es also, ich habe getroffen. Okay, und dann kann ich die Information rausholen. Wenn nicht, wie üblich, dann muss ich also wieder mit der gesamten Adresse in meinen Speicher gehen. So, schauen wir uns das auch nochmal hier an. Also, ich hätte jetzt 2-Bit Mod, 13-Bit, hatte ich nicht vorhin 14-Bit? Achso, ja, stimmt, ich habe jetzt, glaube ich, eine andere Aufteilung gewählt. Achso, ja, genau. Warum hatte ich denn vorhin 14-Bit? Klar, die Lösung habe ich im Kopf, ja, bitte.
Was sind also die heutigen Prozessoren, wie stark? Also
achtfach. Achtfach? Also vierfach reicht eigentlich schon fast, aber die Haswell-Architektur hat achtfach. Okay, und genau, warum komme ich jetzt vorhin? Vorhin hatte ich hier 14-Bit. Warum habe ich denn jetzt hier plötzlich 13-Bit stehen? Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen gestutzt. Eigentlich hätte ich es gleich sofort wissen müssen, aber auch ich habe es nicht sofort gewusst. Naja, vorhin hatte ich 14-Bit für die Anzahl der Cache-Zahlen, die es gibt. Aber jetzt interessieren mich ja die Mengen und pro Menge habe ich genau 2 Zahlen, also hat sich dividiert durch 2, hat sich halbiert, ging von 2 hoch 14 auf 2 hoch 13 runter. Wenn ich 2 hoch 14 Cache-Zahlen habe und 2 Zahlen pro Menge nehme, habe ich logischerweise 2 hoch 13 Mengen. Eigentlich ganz einfach. Und folglich brauche ich dann schon wieder 1 Bit mehr für das Tag. Okay, Vergleich, das Tagfeld und den Treffer zu bestimmen. Angenommen, ich hätte jetzt also diese Hauptspeicheradresse hier gegeben. Ja, die ist da unten nochmal aufgelistet. Also F ist das F, dieses F ist das F, dieses F ist das F, das F entspricht den 4 Einsen, dann haben wir hier nochmal ein F, das entspricht den 4 Einsen und das C entspricht dem da hinten. So, und jetzt habe ich das Ganze entsprechend seziert. Also die 2-Bit hier hinten streiche ich ab und dann brauche ich 13-Bit. Und das sehen wir hier. Das ist 4, 8, 12 und nochmal 1. Und das entspricht dann eben 1, F, F, F. Zack, nochmal 1, F, F. Und der Rest vorne ist dann eben das Tag. Das ist F, F, 1. Steht hier. So. Gut. Und das da unten hier überlasse ich Ihnen dann zur Übung. Und Sie sollten dann auf das kommen, was hier steht. Also die Lösung ist schon wieder angegeben zur Kontrolle. Ne? Aber ich fange jetzt also nie an, das nochmal zu sezieren. Wir machen es hier nochmal an einem Beispiel. Habe ich die vielleicht da sogar drin? Okay, ja, greifen wir uns irgendeins raus. Aha, aber was ist jetzt schon ein bisschen anders geworden gegenüber vorher? Also hier haben wir nochmal die Aufteilung, okay, das haben wir gerade eben gesehen. 9 Bits fürs Tag, 13 Bits für die Menge und 2 Bits fürs Wort. Anders ist jetzt, dass wir hier 2 solche Einträge hier da haben, 2 solche Blöcke und das ist, entspricht der Menge. Der linke Teil und der rechte, also das ist die Set-Number. Vorher ging es immer bis 3 FFF, jetzt geht es eben nur bis 1 FFF. Genau, weil wir halt jetzt nur noch 2 hoch 13 Mengen haben. Vorher hatten wir 2 hoch 14 Zahlen. Die haben wir immer noch, aber eben pro Menge haben wir 2 Einträge. Hier ein Eintrag und hier ein Eintrag. Gut, ja, und dann müssen wir einfach die richtige Menge finden. Dann geht es analog, so wie vorhin bei der Direktabbildenden. Die 2-Bit streichen wir ab. Nehme ich mal das hier raus. Also die 2-Bit streiche ich ab. Okay, und dann finde ich die nächsten 13 Bits, sagen mir, welche Menge ich brauche. 1, 2, 3, 4 bin ich hier. Also 1, 1, 1, 0, das ist E. Steht wahrscheinlich im Wege, ne? Hier, dieses E. Und 1, 2, 3, 4. Dann 1, 2, 3, 4 ist das F. Dann wieder 1, 2, 3, 4 ist dieses F. Und dann 1. Dann nochmal 1, das übrig bleibt, das ist diese 1. Ja. Irgendwann mache ich mal eine Animation dafür, aber die kostet viel Zeit. Ne? Ich hier da vorne rumturnen. Naja, und der Rest ist dann eben mein Tag. Ne? Und da sind die 9 Bits da vorne, das sind also die FF1. Da steht es drin. Das ist die Information. Und zufälligerweise ist es im linken Teil gelandet. Hätte auch im rechten Teil landen können. Gut. Aufwand. Die Adresslänge ist S plus W Bits. Anzahl adressierbarer Einheiten, 2 hoch S plus W, Worte oder Bytes. Die Blockgröße, 2 hoch W. Gut, dann kann ich mir die Anzahl der Blöcke ausrechnen. Geht also analog wie vorher. Der Unterschied ist jetzt Anzahl der Mengen. Wenn das klein v ist, entspricht 2 hoch d. Ja, da muss ich also dann nochmal, um die Anzahl der Mengen rauszubekommen, ja, 2 hoch w hernehmen. Das ist Gesamtgröße Cache durch 2 hoch w. Das ist die Anzahl der Zeilen, die es überhaupt gibt, mal dem n noch. Ne? Die Anzahl der Cache-Zeilen pro Menge. Und dann kriege ich also die Anzahl der Mengen raus. Okay. Tja, folglicherweise, das kann ich dann einfach umstellen. Anzahl Cache-Zeilen gesamt ist natürlich dann n mal Anzahl der Mengen, wenn groß n die Anzahl der Blöcke pro Menge ist. Gut. Damit habe ich Größe der Tag-Bits, S-D-Bits. Achso, Nebenbemerkung, Instronics ist n identisch mit K. Genau. Also wenn Sie im Instronics das nachlesen, da musste ich irgendwas verändern, weil da war irgendwie eine Inkonsistenz da, meiner Meinung nach. Das habe ich dann nochmal korrigiert. Gut, damit haben wir 151 jetzt beendet. 10 Minuten haben wir noch. Cache-Organisation. Jetzt schauen wir, ah, dann schaffe ich es ja doch noch heute. Dann schauen wir uns die Aktualisierungsstrategien da mal an. Was gibt es denn da? Also irgendwann kriege ich natürlich eine Inkonsistenz zwischen Hauptspeicher und Cache her. Wann und wie wird nun dieser Hauptspeicher aktualisiert? Ne? Da gibt es zwei grundsätzliche Strategien. Also das eine ist, das ist jetzt erstmal die Aktualisierungsstrategie. Das, was Sie angesprochen haben, ist dann das nächste, was dann kommt, die Ersetzungsstrategie. Welchen schmeiße ich denn tatsächlich raus? Welche Uhr geht jetzt eigentlich richtig? Die an der Wand oder meine? Ich bin tatsächlich schon ein bisschen weiter vorangeschritten, weil jetzt wollte ich ein bisschen Tafelarbeit machen. Fast ein bisschen spät, ne, heute. Es gibt zwei grundsätzliche Strategien, ne? Nämlich das Durchschreiben, das Write-Through. Das heißt, jede Änderung wird sofort im übergeordneten Speicher aktualisiert. Ja, dann ist eine Konsistenz stets gegeben, aber ich habe eine hohe Belastung beim Prozessor. Speicherbus. Die L1, L2 Caches arbeiten nach diesem Prinzip. Das heißt, der L2 Cache ist dann immer konsistent zum L1 Cache. Das andere Verfahren ist das Write-Back. Eine Aktualisierung erfolgt tatsächlich erst bei einer Verdrängung. Ja. Verdrängung kann sein bei einer Ausgabeoperation oder ein anderer Prozessor greift zu und die Information, die er sonst hätte, wäre veraltet. Das heißt also, die Information im Speicher muss aktualisiert werden. Ja, das müssen dann die Cache-Kohärenzprotokolle lösen. Zu dem kommen wir dann auch noch. Damit ich hier mich nicht zu tot zurückschreibe, gibt es ein sogenanntes Modifikationsbit, dieses Dirty Bit. Das zeigt an, aha, wenn ich einen Block gar nicht verändert habe, wenn ich immer die ganze Zeit nur lesen darauf zugegriffen habe, dann muss ich ihn auch nicht zurückschreiben. Ja. Also lasse ich das, kann den einfach rausschmeißen und muss nichts im Hauptspeicher aktualisieren. Ja, und die Caches der letzten Hierarchiestufe, die arbeiten zumeist nach diesem Prinzip. Dass die nicht write-through arbeiten, ist irgendwie klar. Weil sonst würden Sie ja, sonst brauche ich eigentlich kein Cache, ne? Zumindest für die Schreibbefehle. Bräuchte ich dann kein Cache mehr, wenn ich alles gleich immer durchgebe. Beim Lesen profitiere ich natürlich immer noch vom Cache. Und es ist auch so, es gibt, das zeigen Untersuchungen, es wird häufig mehr gelesen als geschrieben. Naja, gut, ich glaube, das mache ich dann doch nächste Woche. Machen wir noch ein paar, stelle ich noch mal vielleicht ein paar so Verständnisfragen. Beziehungsweise, schauen wir uns mal, ich sage jetzt einfach lesen, sage ich so flapsig daher, es wird mehr gelesen als geschrieben. Gehen wir mal auf den L1-Cache, der ist doch ein Split-Cache, ein Instruktions-Cache und ein Daten-Cache. Wenn wir den Instruktions-Cache anschauen, was würden Sie sagen? Ist das gerechtfertigt? Das wird mehr gelesen als geschrieben? Okay, das ist die richtige Reaktion. Es wird natürlich nie geschrieben. Ne? Wir haben selbstmodifizierenden Code, haben wir nicht. Ne? Also der Instruktionscache, der wird nur gelesen. Ne? Also ist das schon mal ein guter Hinweis dafür, dass tatsächlich mehr gelesen wird als geschrieben. Gut, naja, aber eins machen wir vielleicht dann doch noch. So, also erzählen wir schon mal, es wird also mehr gelesen als geschrieben. Genau, jetzt brauchen wir vielleicht doch mal ein Licht hier vorne. So. Was mache ich denn jetzt beim Aktualisieren? Gut, was mache ich eigentlich beim Miss? Ja, bei Miss bezüglich Lesen. Naja, ich kann. Genau, ich muss also erstmal dieses Tag lesen. Entschuldigung, machen wir mal bei Hit erst. Ich muss also Tag lesen. Und dann eventuell noch die Informationen lesen. Also beim Read-Miss, beziehungsweise beim Read-Hit mache ich Folgendes. Lesen. Tag und Information lesen mache ich zeitlich gleichzeitig, um da keine Information zu verlieren. Damit es schneller geht. Ne? Und habe ich einen Read-Hit? Ja, dann ist wunderbar. Was ist beim Miss? Okay, ich lese das Tag, lese auch gleichzeitig die Information und stelle fest, anhand des Tags, oh, das war leider die falsche, aber eigentlich ist nichts passiert, außer dass ein bisschen Wärme erzeugt wurde. Die Information schmeiße ich dann halt einfach weg. Bei Miss Information, also die gelesenen Informationen, die Daten, ignorieren. Ansonsten, ja, Wärme erzeugt unnötig. Okay. Angesichts der bevorstehenden Klimakatastrophe nicht ganz unerheblich, ne, aber ansonsten ist eigentlich nichts passiert, sage ich mal. Ne. Kein großer Schaden. Bitte?
Wenn das Zimmer kalt ist, noch ein Vorteil.
Gut, ja, dann kann man die Heizung zurückdrehen. Okay, jetzt machen wir das Schreiben. Beim Schreiben ist es anders. Beim Schreiben, wenn ich Tag lesen, Und Information erneuern ist es ja, ne? Es ist ja Information erneuern. Das Write heißt ja, ich überschreibe da was. Dann kriege ich ein Problem. Das ist ein Problem. Datenproblem. Und zwar beim Miss. Beim Miss ist was inkonsistent. Von daher unterscheidet man hier jetzt nochmal zwei Strategien. Und zwar, das ist das Write. Allocate und write allocate heißt, das was man eigentlich annehmen würde, lesen der Info, und überschreiben, also aktualisieren. Der Daten im Cache. Also ich habe ja ein Write-Miss. Ne? Das heißt, ich lese es und überschreibe es auch gleich. Das, was ich lese, ist ja falsch, weil ich will es ja gerade schreiben. Ja? Ich will bestimmte Speicherzelle schreiben und die ist nicht im Cache, also muss ich sie, schreibe ich sie halt neu. Und lese es in Cache aber ein. Okay, und dann gibt es aber das Write Non-Allocate. Und das macht es nicht. Das macht es aktualisieren. Nur im übergeordneten Cache. Nicht im aktuellen. Ja. Das hat dann einen Vorteil, wenn ich Information später nicht mehr brauche. Später nicht mehr brauche und ich schreibe jetzt mal hier weiter. Warum macht man das? Ich vermeide damit, das Herausdrängen eines anderen Blocks. Auf den noch zugegriffen werden soll. Möglicherweise ja. Auf den eventuell noch verstehen Sie? Also weil write miss heißt ja, das war gar nicht erst im Speicher drin. Ja. Und da müsste ich es reinholen. Den neuen Wert schreiben und in den Cache reinschreiben und dafür müsste ich was anderes rausschmeißen. Wenn es aber tatsächlich so ist, die Anwendung, dass ich im Weiteren gar nicht mehr darauf zugreife, vielleicht greift der andere Prozessor darauf zu, der braucht die Information, dann ist es für den wichtig, wenn er im übergeordneten Cache den aktuellen Wert bekommt, aber ich selbst opfer keinen wichtigen anderen Block dafür. Also klingt im ersten Moment ein bisschen komisch, aber tatsächlich gibt es zum Teil diese Strategie. Gut, das wollte ich noch rüberbringen. Damit habe ich es dann doch nicht mehr geschafft, heute die Ersetzungsstrategie zu machen. Das machen wir dann nächste Woche. Und nächste Woche schauen wir uns dann auch ein paar Performance-Beispiele mal an. Und dann Caches will ich dann eigentlich abschließen nächste Woche. Und ja, Sie sollen dann auch ein bisschen so Cache-Aware-Programming, also cache-effizienten Zugriff nutzen, dass man bestimmte Fehler im Programm, Fehler in Anführungsstriche, vermeidet, damit ich auf den Cache immer effizient zugreifen kann, damit ich den Cache effizient ausnutze. Gut, bis nächste Woche.